Guten Abend. Freut mich, dass wir wieder hier sind und wieder ein bisschen einen Schritt vorwärts kommen für die Lösung unserer Not. Ich wiederhole kurz, die Not entsteht, weil wir in der Not geboren sind. Es gibt ein gutes Bild in der Heiligen Schrift von dem Mann, der blind geboren ist, in Johannes 9. Und Jesus heilt ihn von seiner Blindheit. Und die Geschichte, die schöne Geschichte daran ist, dass er ihn nicht nur von seiner Blindheit körperlich heilt, sondern auch von der Blindheit seines Herzens. Und ihr könnt sie mal lesen, sie ist eines der fantastischen Geschichten, wenn man versteht, wo die Not des Menschen ist. Die Not ist die, dass wir in der Handlungszentrale unseres Geistes einen fundamentalen Irrtum haben, wie unser Bedürfnis gestillt wird. Wir denken, wir müssen das Bedürfnis stillen durchs Nehmen und verstehen nicht, dass das Bedürfnis gestillt wird nur durch Geben. Haben wir ein Bedürfnis nach Freiheit? Haben wir es oder haben wir es nicht? Wie wird es gestillt? Indem ich sage, bitte meine Frau, lass mich doch frei das tun. Sicherlich nicht. Sondern wie wird das Bedürfnis gestillt? Indem ich die Freiheit gebe. Weil in dem Moment, wo ich sie nicht gebe, habe ich mich schon eingeschränkt. Weil dann will ich aus dem Irrtum meines Geistes, ich bin Gott, über den anderen dominieren. Denkend, er könnte mir etwas an meiner Freiheit nehmen oder geben. Das kann er nicht. Ich kann natürlich die Freiheit nicht geben, bevor ich sie nicht genommen habe. Aber das Nehmen ist nie Ziel des Lebens, sondern immer das Geben. Deshalb habe ich gestern Abend die Frage gestellt, ist Gott das Ziel des Lebens? Ja oder nein? Wer ist für Ja? Und wer ist für Nein? Weil ich muss ja wissen, habt ihr es verstanden, was ich sage oder nicht? Ist Gott das Ziel meines Lebens? Wer ist für Nein? Okay, das heißt ein paar. Verstehen den Grundsatz. Wenn Gott das Ziel meines Lebens wäre, weshalb wäre ich dann geschaffen? Was wäre der Sinn meines Lebens? Gott anzubeten. Nicht wahr? Halleluja zu singen. Den ganzen Tag vor ihm zu performieren.
Ein Bündnis von Gott zu sein.
Nun, ich sag's ja, von der Geschichte aus, wenn Gott mich gemacht hat, um ihn anzubeten, um ihm ein Gegenüber zu sein, dann bin ich um seinetwillen geschaffen worden. Dann bin ich ums Nehmen gemacht worden. Dann bin ich nicht aus Liebe entstanden, sondern aus Selbstsucht. Das ist schwer zu verdauen. Aber es ist so. Wir finden bei der Schöpfungsgeschichte was vor? Was macht Gott, als er Adam geschaffen hat? Sagt er ihm, mein Junge, alles klar, beug dich vor mir. Hat er das getan? Was lesen wir in der Geschichte? Ja, das ist die Eva. Aber was hat Gott getan mit Adam? Er hat ihm Arbeit gegeben. Ist Arbeiten geben oder nehmen? Es ist ganz klar, wenn ich Namen geben muss meinen Geschöpfen, die da sind, den Tieren, dann was bedeutet es, den Namen zu geben einem Tier? Ich bin für dich zuständig, um dir zu dienen. Gott hat dem Menschen die ganze Erde gegeben, um ein Dienstmagd zu sein, um ein Herrscher zu sein, weil in Gottes Augen ist Herrschen dienen. Einverstanden mit der Idee? Schwer. Gott herrscht nicht. Seine ganze Autorität besteht in Güte, Barmherzigkeit und Liebe. Nicht in Dominanz. Sowas gibt's im Himmel nicht. Weil dann wäre unser Geist nicht gemacht, dass er empört ist gegen jegliche Dominanz und gegen jegliches Beherrschen. Gott hat den Menschen gemacht mit einem Sinn und Zweck, und das ist geben, mit anderen Worten arbeiten. Und Jesus sagt es dem Paulus persönlich. Und der Paulus zitiert Jesus, obwohl wir in der Bibel sonst es nirgendwo so zitiert befinden. Er sagt, unser Heiland hat gesagt, Jesus hat gesagt, geben ist seliger denn nehmen. Ich habe das Nehmen nur als Notdurft, um geben zu können. Aber Nehmen ist nicht der Sinn und Zweck des Lebens, keines Lebens auf dieser Welt, keines Lebens in diesem Universum. Jedes wurde gemacht zum Dienen. Weil Gott dienen ist, deshalb ist es doch selbstverständlich, dass Gott alle gemacht hat, um zu dienen. So, ich habe mir ein bisschen aufgeregt, ihr seht, das.
Aber es müssen ja auch welche da sein, die das nehmen und die das Dienen annehmen.
Nein, beides ist aneinander gebunden. Ich muss nehmen, bevor ich gebe, aber ich muss das Ziel verstehen. Ich muss wissen, der Sinn und Zweck meines Lebens ist schaffen, arbeiten, etwas tun. Ich brauche dafür eine Kraft. Ich muss irgendwo sie nehmen. Aber das ist der Sinn und Zweck meines Lebens, vielen Dank. Dass ich etwas gebe. Und wofür wurde die Eva gemacht? Was ist helfen? Dienen. Der Adam brauchte einen Gehilfen. Wofür? Um Gott anzubeten? Sagt es doch. Nicht. Ein Gehilfe ist nicht zum Austausch da. Ein Gehilfe ist, dass man gemeinsam das tut, wozu man gemacht ist. Der Adam wurde gemacht, um für die Erde da zu sein, und die Eva wurde gemacht, ihm dabei zu helfen. Beide waren gemacht, um etwas zu tun. Geben ist tun. Deshalb ist es erstaunlich und wichtig zu verstehen vom Aufbau des Menschen, wenn der Geist des Menschen, weil hier reden wir nur vom Geist des Menschen, er muss das Ding verstehen, sonst kann man ihm nicht helfen. Sonst denken wir alle, wir tun Gott einen Gefallen, wenn wir ihn anbeten. Wir denken alle, wir sind gemacht um seinetwillen. Wir sind nicht um seinetwillen gemacht. Wir sind gemacht, damit wir dienen. Und das um unsertwillen. Weil ihm dienen ist Leben. Und ich finde schon, bei so grundsätzlichen Sachen haben wir schon Schwierigkeiten. So. Das heißt, nehmen ist Füllen des Geistes. Wenn ich nehme, muss ich meinen Geist füllen. Und was tue ich, wenn ich gebe? Wen fülle ich, wenn ich gebe? Dann fülle ich den Körper. Glaubt ihr, die Muskeln sind gemacht worden zum Nehmen oder zum Geben? Was ist am Ende immer da? Immer die Tat, die Bewegung. Ja? So, wenn ich gebe, dann lebt mein Körper. Und wenn ich aufhöre zu geben, das, was ich geben muss, dann stirbt mein Körper. Wenn ich nicht mehr lieben kann, dann geht mein Körper kaputt. So, deshalb konnte ich als Arzt immer am Körper messen, woher der Geist nimmt. Weil am Körper kann ich messen, was in den Geist hinein muss, aber vor allen Dingen, was aus dem Geist herauskommen muss. Was muss aus dem Geist herauskommen? Damit meine Nerven gut funktionieren. Es muss Liebe sein. Und jetzt muss ich wissen, kann ich diese Liebe selber herstellen oder nicht? Und ihr kennt ja von den letzten Malen die Definition der Liebe, aber ich sage sie noch einmal, damit wir wissen, was Liebe bedeutet für das Nervensystem, für den Magen, für die Leber, für die Niere. Weil sie ist unendlich und sie hat diese zwei Dimensionen, sie hat mehr, aber ich verstehe erstmal zwei. Sie hat auf der einen Seite maximales Interesse am anderen. Kann der Mensch maximales Interesse am anderen haben? Kann ein Mensch maximales Interesse an einem anderen Menschen haben? Nun, wenn wir alle ehrlich sind, wir können es beobachten. Ein eifersüchtiger Mensch kann maximales Interesse am anderen haben. Kann er? Und ich habe einen Fall, wo der Mann seine Freundin, wenn er sie nicht neben sich hat, dann ist er mit dem Telefon direkt mit ihr verbunden. Ist doch ein schönes Leben, oder nicht? Ja, der hat maximales Interesse. Jede Mutter, würde ich sagen, hat maximales Interesse an ihrem Kind. Die Frage ist nur, was macht sie, wenn dieses Kind nicht das Richtige tut? Und davon haben wir ja gesprochen. Sie fällt in die Falle der Beherrschung. Und nicht nur die Mutter, jeder Mensch. Immer wenn es gegen den Strich geht, werdet ihr euch ärgern und bestimmen. Und beherrschen ist doch nicht Liebe, ist es? Nein. So, jetzt ist die Frage, warum hat die Liebe bei maximalem Interesse keine Herrschsucht? Weil sie auf der anderen Seite wie viel Freiheit gibt? Freiheit, 100% Freiheit geben dem anderen. Hundertprozent Respekt. Null Zwang zum Guten. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich diese Definition gebe, gibt es Menschen, die sich dagegen empören. Weil, wisst ihr, was uns stört an der ganzen Definition? Das Interesse oder die Freiheit? Ich sage Ihnen, der Teufel war der Erste, der diesen Teil hier gebrochen hat. Deshalb ist er und alle seine Nachfolger in der Unfähigkeit, Freiheit zu geben. Ein Kind Gottes, das von Gott nimmt, wird wie viel Macht ausüben wollen über andere? Auch bei maximalem Interesse? Bei maximalem Interesse keine Macht auszuüben, keinen Zwang auszuüben, keine Manipulation vorzunehmen, ist Göttlichkeit. Wer Interesse, aber Gewalt auszuüben, ist teuflisch. Was müssen wir kapieren? Ich habe noch keinen Menschen gefunden, der von sich behauptet, er kann 100% Freiheit geben an den Personen, an denen er 100% oder an denen er Interesse hat. Das ist von keinem Menschen möglich. Dennoch ist das, was der Körper, das Nervensystem erwartet vom Geist, wenn er Entscheidungen trifft, muss er seinem Gegenüber alles zulassen. Ohne ihn zwingen zu wollen, das Richtige zu tun. Die Idee, ich bin Gott, wird Ungerechtigkeit dir gegenüber nie zulassen. Ein Mensch, der nicht, ich sage jetzt mal zu 100%, von Gott nimmt, kann nicht gegen die Ungerechtigkeit widerstehen, sich nicht dagegen aufzubäumen. Die Idee, ich bin Gott, muss die Ungerechtigkeit sofort angehen und dagegen sein. Während die Liebe kann die Ungerechtigkeit stehen lassen. Weil es ja nicht seine Sache ist, Gerechtigkeit zu schaffen.
Dafür wird man auch angegriffen.
Also ist egal. Wenn ich den Angriff erlaube, wenn ich die Ohrfeige erlaube, bin ich ein freies Wesen. Wenn ich sie erzwingen will, dass sie mir nicht gegeben wird, bin ich im Irrtum und gefangen. Niemand kann in seiner eigenen Geburtshaut, sage ich jetzt mal, so wie er geboren ist, der Ungerechtigkeit freien Lauf lassen. Es konnte nur einer. Hat er es gekonnt? Hat er sich gewehrt gegen die Ungerechtigkeit? Hat er, als die Spucke in seinem Gesicht ronn, hat er sich geärgert über den Bespucker? Hat er denen, die ihn ans Kreuz nagelten, gesagt, ihr Bösewichter, ich werde euch das nicht erlauben, mit mir zu tun. Was denkt ihr, wer ich bin? Kam sowas raus? Nein, weil er sagt, und der Petrus hat es gut geschrieben, er sagt, er hat das Gericht wem anheimgesetzt? Seinem Vater. Weil er wusste, er stellte sich nicht dar. Er stellte seinen Vater dar. Als Mensch habe ich wie viel Recht, Gerechtigkeit zu schaffen? Keine. Ich kann mich nicht erheben und sagen, jetzt muss hier aber endlich mal was passieren. Das ist Gottes Sache. Aber bin ich Gott, werde ich immer versuchen, Gerechtigkeit zu schaffen. Ich werde mich einmischen zwischen Brüdern und werde suchen, denen zu helfen. Zu Jesus kam einmal ein Bruder und sagte, Herr, mein Bruder hat mich betrogen und mein Erbteil. Was antwortet Jesus ihm? Wer hat mich gesetzt, dass ich Richter bin über euch? Antwortet er gut? Hätten wir auch so geantwortet? Dann haben wir gesagt, naja, bring deinen Bruder mal her. Ja? Und schon hätten wir uns erhoben und hätten uns in Sachen eingemischt, wo wir nie uns einmischen sollten. Das ist so, so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist entscheidend, dass wir uns klar machen, wer wir sind. Wenn ich nur ein Mensch bin, werde ich die Ungerechtigkeit zulassen. Ich werde den Irrtum in der Kirche erlauben. Weil es Gottes Kirche ist, nicht meine. Ich muss es geschehen lassen. Wenn ich es nicht geschehen lasse, wenn ich es auf irgendeine andere Methode als mit der Liebesmethode versuche, wenn ich, außer dass ich an den Verstand appelliere, mit völliger Freiheit zu lassen, dass der andere tut, was er will, dann tue ich übel. Und mein Körper wird es mir zeigen. Deshalb ist die Versuchung des Menschen, dass er beherrscht, die größte Versuchung, immer um des guten Willens oder um des mit bester Absicht. Deshalb ist der Test der Christenheit und der Jüngerschaft die Fähigkeit, bei gleichbleibendem Interesse an der Kirche, an der Frau, an dem Mann, an der Bruder oder Schwester, ihm die hundertprozentige Freiheit zu lassen, seinen Irrtum zu leben oder zu tun. Bei gleichbleibendem Interesse. Weil wenn ich das Interesse verliere, dann gebe ich ihn ab, dann habe ich ihn wiederum gerichtet und sage, er schafft es eh nicht. Ist das menschlich möglich? Danke. Einer konnte ohne Überlegen es deutlich sagen. Wisst ihr, wir hätten keinen Gottesbeweis. Der Christ wäre nicht der Beweis, dass es Gott gibt, könnte er etwas, was nur menschlich möglich ist. Er muss etwas können, was allein göttlich möglich ist. Und das ist Lieben. Und Jesus hat seinen Jüngern es vorgemacht, hat er es? Er hat gesagt, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieb haben. Habt ihr mal Jesus gesehen, dass er die Jünger gezwungen hat zu etwas? Habt ihr gesehen, wie viel er Judas getragen hat in seiner Mitte? Hättet ihr den Irrtum gelassen, er hat gesagt, ich habe ich nicht 12 erwählt und einer ist ein Teufel? Wie konnte Jesus 3,5 Jahre mit ihm gehen? Hätte die es gemacht? Hätte ich es gemacht? Wenn du es wüsstest? Denn er war der Stachel, der die Jünger aufreibte, wenn immer eine Chance sah. Hättet ihr so ein Geschwür gelassen unter euch? Wir hätten da nicht so gehandelt. Aber Jesus beweist in seinem Verhalten zu Judas, dass er völlig gewaltfrei ist. Dass er auch den Judas lässt wachsen bis zum Tag der Entscheidung am Kreuz. Da hatte Judas dann offenbart, wer er ist. Da konnte ihm niemand mehr helfen. Aber Jesus hat nicht, und es ist in Gottes Absicht nie und in Gottes Handeln nie, dass er das Übel mit Gewalt überwindet. Das geht nicht. Weil hätte Jesus dem Judas widerstanden, als er ihn geküsst hat, hätte er gesündigt. Weil er hätte dem Judas die Freiheit geraubt, ihn zu küssen. Er wusste alles. Wir müssen einfach das Prinzip verstehen. Und ich bin geneigt, jetzt ein bisschen bis zu Mitternacht hier zu bleiben. Es gibt ein Kapitel der Gesundheit in der Heiligen Schrift. Das findet ihr in Jesaja 58. Und ich bin so geneigt, Jesaja 58 mit euch heute Abend durchzunehmen. Aber vielleicht erwähne ich es nur. In Jesaja 58 kommt Gott und sagt seinem Volk, ihr fastet, aber ihr fastet nicht richtig. Und er sagt, das ist das Fasten, das ich mag. Es sind 4 Worte, die sagen, lass los, die du gebunden hast zu Unrecht. Lass los, die du bedrückst. Lass los, die du zu Unrecht, ich muss es lesen, das ist nicht. Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg allerlei Last. Wie viel Mal ist es dort wiederholt? Dasselbe? Jesaja 58, Vers 6. 4 Mal. Was sagt das 4 Mal? Gib frei. Und ich sage Ihnen, das ist tiefe Sache. Und dann kommt, brich dem Hungrigen dein Brot. Ist das okay? Ja, wo finden wir das? Das ist hier beim Geben. Brich dem Hungrigen dein Brot und die so im Elend sind, führe ins Haus. So du einen nackt siehst, so kleide ihn und dann zieh dich nicht von deinem Fleisch. Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Besserung wird schnell wachsen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Denn wirst du rufen, so wird dir der Herr antworten. Wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich. So du niemand bei dir beschweren wirst, noch mit dem Finger zeigen. Wisst ihr, wie häufig ihr mit dem Finger zeigt am Tag? Habt ihr eine Ahnung? Genau. Und jedes Mal, wenn du, ja, das Finger zeigen ist furchtbar. So du niemand bei dir beschwerst, wirst noch mit den Fingern zeigen, noch übel reden und wirst den Hungrigen lassen, finden dein Herz und die elende Seele sättigen, so wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein gewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, welcher es nimmer an Wasser fehlt und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst liegt. Also warum werde ich los? Damit ich das ausüben kann. Die Unfähigkeit des Irrtums des Menschen oder der Irrtum des Menschen macht ihn unfähig, das zu tun. Deshalb ist das Ausüben der Freiheit der Beweis, dass ich in der Lage bin, dass ich frei geworden bin, zumindest teilweise von dem Irrtum, in dem ich bin. So, mein Körper beweist, was mein Geist nimmt, weil er zeigt den Ausgang des Geistes. Wenn der Geist ausgibt, geht es in den Körper. Deshalb habe ich am Körper gesehen, dass der Mensch von Gott geschaffen ist. Weil er ist für eine Liebe geschaffen, die es auf dieser ganzen Erde nirgendwo gibt. Deshalb sind wir krank, weil wir nicht freigeben können. Das Interesse macht uns nicht krank. Aber wenn wir nicht die Freiheit geben können, ist das unsere Zerstörung. Wir werden immer zerstört durch die Unfähigkeit, Freiheit zu geben. Das ist der Prozess. Weil wir denken, andere machen uns den Schaden. So, ich denke, damit habe ich das geklärt. Wir müssen geben. Wir müssen was geben? Gottes Liebe geben, die ist 100%ig frei und 100%ig Interesse. Gepaart, alles ist da. Und wenn wir das in der Lage sind, dann wird wie viel Ungerechtigkeit in unserem Leben sein, wie viel Finsternis wird dort sein, wird die Herrlichkeit des Herrn vor uns gehen? Ja, sie wird gehen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Weil diese Liebe kann niemand von sich aus tun, nur der, der vom Irrtum getrennt ist und der mit Gott verbunden ist. Und die wird geprüft werden. Im Heim, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Immer wieder wird sie geprüft werden. Und die Prüfung ist natürlich zu Hause viel schwieriger, wie anderswo immer. Dort bin ich der, der ich dann sehe, woher ich handle. So, das ist das Gesetz. Jetzt der Irrtum, der im Menschen ist, dass er gibt, um zu nehmen, dass er umgekehrt zum Gesetz handelt, führt ihn dazu, dass er nicht sieht, woher er nimmt. Kann der Geist des Menschen je etwas weitergeben, was er nicht genommen hat? Ich hoffe, wir alle wissen, es geht nicht. Alles, was der Mensch weitergibt, muss er irgendwo genommen haben. Das heißt, er muss sich nach irgendetwas gerichtet haben, um es zu tun. Aber das ist ihm verdunkelt, das sieht er nicht. Und ich will euch ein ganz kleines Beispiel geben. In den letzten Wochen ist es mir eingeleuchtet und ich bin Gott so dankbar, dass er mich in seiner Schule hat. Ich habe einen Patienten gehabt, 55 Jahre alt, und schon bevor ich ihn an die Reihe nahm, immer wenn ich die Tür öffnete zum Wartezimmer, kam so ein Schwall eines nicht angenehmen Geruches auf mich zu. Und ich riech und sag, wer stinkt hier so? Und ich bin empfindlich, meine Nase ist, ach, sie muss, der Geist will nichts Böses riechen, oder? Und manche Nasen sind empfindlicher, die anderen nicht. Meine ist hochempfindlich, leider. So, und jetzt kommt der Mann rein und ich wusste nicht im Saal, wer es ist, der so riecht. Jetzt kommt er und ich sage, okay, dieses ist es. Und er hatte einen Geruch, ich dachte, der kommt aus dem Stall, direkt aus dem Pferdestall. War so ein süßliches Gemisch von, auf jeden Fall, es war nicht angenehm. Und jetzt als HNO-Arzt kann man nicht auf 2 Meter reden. Ich muss in sein Ohr gucken und ich muss sein Ohr behandeln. Es war entzündet und er hatte dort einen festen Pfropf sitzen, der eiterig war und so weiter. Er hatte ein Loch dahinter. Deshalb konnte ich nicht spülen und einfach mit Wasser das Ding rauspumpen. So musste ich es mühsam machen. Und musste mich also ihm ganz nahe nähern. Wisst ihr, die Nase ist ganz nah am Ohr, wenn ich durchs Mikroskop gucke. Und du riechst alles, was im Pullover drin ist. Ja? Und so rieche ich das. Und natürlich denke ich, wie schnell soll ich diesen Patienten behandeln? So schnell wie möglich, dass die Fenster aufreißen kann. Ja, will ja nicht in dieser Sache sein. Also gehe ich und will ihm helfen, aber jedes Mal, wenn ich dran bin an seinem Ohr, zuckt er weg. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten 12 Jahren, 11,5 Jahren, fast 12 Jahren, seitdem ich in der Praxis bin, mich je jemals bis dahin so aus der Ruhe gebracht hat. Innerlich. Ja? Und ich quäl mich etwa 10 Minuten. Und jedes Mal, wenn ich denke, jetzt habe ich das Ding, zickt er weg. Und dann, nach 10 Minuten, muss ich handeln, oder? Der Gestank, na gut, die Nase gewöhnt sich ein bisschen. Aber du gehst ein bisschen weg, dann kommst du wieder zurück, riechst du es wieder. Und jetzt ist der Held nicht stille. Und dann sage ich, schauen Sie, Sie müssen sich zusammenreißen. Das Ding muss raus. Aber es zieht so. Sage ich, lassen Sie es ziehen, wie es will. Sie sind kein kleines Kind. Wir müssen das aushalten. Und dann hat er seinen Kopf, habe ich gesagt, halten Sie den Kopf ganz fest an die das Ding, dass ich das Ding rausholen kann. Und dann habe ich irgendwann mal es geschafft, ihn davon zu befreien. Und habe sein Ohr sauber gemacht und so habe ich gesagt, schauen Sie, kommen Sie früher nächstes Mal. Er kam zum ersten Mal zu mir, aber das Ohr muss immer wieder behandelt werden, weil er ein Loch dort hat und es hin und wieder eitert. Und dann sage ich, kommen Sie früher, dass es nicht so eine Quälerei ist. Und er sagt natürlich ja. Und als er so ging, dachte ich, ich soll ihm noch nachrufen. Und gehen Sie nicht in den Stall, bevor Sie kommen. Weil ich dachte, es ist ein Stallgeruch. Meine Helferin sagte, das ist Uringeruch. Da sage ich, ach, was ist das? Aber ich bin ein Mensch, der nachdenkt, nachdem etwas passiert ist. Und so habe ich, als ich eine kurze Pause hatte danach, habe ich gesagt, warum habe ich mich geärgert? Könnt ihr mir sagen? Was ist in meinem Unterbewusstsein passiert, dass ich mich geärgert habe? Das heißt, weshalb war der Patient bei mir? Dass ich ihm was gebe oder was nehme? Also als Arzt bin ich immer da für den Patienten, ihm was zu geben. Warum habe ich mich geärgert? Warum habe ich mich geärgert? Es gibt ja nur zwei Seiten, zwei Möglichkeiten. Weil ich von ihm nicht nur nehmen wollte, sondern genommen habe. Er wurde zu meiner Quelle der Orientierung. Mir wurde klar, Gott hat mir den Mann geschickt, mir etwas zu zeigen. Ich habe versucht, den Mann zu dominieren oder nicht? Ganz klar, im Namen der Gesundheit. Ja? Warum musste ich ihn dominieren? So denkt man, oder? Um ihm helfen zu können. Nein, nein. Ich habe ihn dominiert um meinetwillen. Ich war in der Not und ich war abhängig von ihm, wie ich gehandelt habe. Er wurde zu meiner Nehmequelle meines Handelns. Weil wäre ich nach den 10 Minuten oder vielleicht noch schon nach 5 Minuten oder vielleicht schon nach 1 Minute so klug gewesen und wäre zu meiner Quelle gegangen und hätte gesagt, Herr, ich habe ein schwieriges Problem, hast du eine Idee? Wisst ihr, dass der Herr sofort da ist? Weil er hat ja gesagt, wenn ihr rufet, so werde ich antworten. Und was hätte der Herr mir geantwortet? Was hätte er mir erinnert? Was hätte er mich erinnert? Bitte? Was soll ich geben? Was soll ich ihm geben? Darf der Mann stinken, wenn er zum Doktor kommt? Darf er oder darf er nicht?
Schau auch auf das Wohl des anderen.
Nee, darf er oder darf er nicht? Amen, er darf. Er darf riechen, wie er will, wenn er zum Doktor kommt. Muss der Doktor sich bemitleiden, wenn er einen riechenden Patient hat? Muss er auch nicht. Er kann es ertragen, weil es ja kein absolutes Bedürfnis ist, dass man nur in gutem Geruch ist. Es war ein Bedürfnis, dass es gutes Geruch ist, aber es ist kein absolutes Bedürfnis. Also, das erste Fehler, den ich gemacht habe, gesagt, der Mann darf so nicht zum Doktor kommen. Weil er hat mir, ich dachte schon, die Leute aus dem Wartezimmer laufen weg. Ja, aber sie sind nicht, sie sind, ja. Und das Gute ist ja, dass nicht jeder so empfindlich ist mit der Nase und dass er sich gewöhnt daran. Er darf. Könnt ihr euch noch erinnern an die Geschichte, ich glaube, ich habe sie letztes Jahr erzählt, mit dem Mann, der mit den stinkigen Füßen im Flugzeug war? Kann ich noch erinnern? Ja. Und er tut sie genau hier in meine Angesicht. 9 Stunden von Auckland nach Singapur. Gott ist gut mit mir. Damals habe ich es noch nicht gerafft. Ich habe zwar richtig gehandelt, ich habe mich nicht gewehrt dagegen, aber ich war nicht ganz glücklich. Ich habe meine Hand, meine Frau dachte, oh, ich liebe sie so sehr. Aber es war nur, dass der andere stank da drüben, dass ich mich immer mehr zu ihr rüber neigte. So, man hat es nicht gemerkt. Aber diesmal habe ich gemerkt, jeder darf riechen, wie er will. Und ich kann es aushalten. Weil, warum kann ich es aushalten? Weil ich die Liebe Gottes habe. Wie viel kann die Liebe Gottes aushalten? Oh, ihr wisst es, sie duldet alles, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie ist wie? Allmächtig. Nicht Wissen ist ja auch, aber allmächtig. Wenn du Freiheit gibst, bist du mächtig oder schwach? Die 100% Freiheit ist der Beweis, dass Gott allmächtig ist. Weil wer 100% Freiheit geben kann, der ist von niemandem abhängig. Und genau dasselbe müssen wir sein. Wir müssen von allen unseren Umwelt, die wir um uns herum haben, völlig unabhängig sein, weil wir geben ihnen wie viel Freiheit? 100% Freiheit. Und hauen sie uns eine Ohrfeige, dürfen sie es. Kommen sie riechend, dürfen sie es. Weil wir haben ja die göttliche Liebe aufgenommen, die wir geben können. Ich finde es phänomenal. Der zweite Fehler. Darf der Mann mit seinem kaputten Ohr so bleiben? Ja. Ich kann ihn ja vor die Wahl stellen. Ich kann ihm sagen, schauen Sie, wenn Sie wollen, das Ohr sauber kriegen, müssen wir ein bisschen zusammenarbeiten. Aber wenn Sie es nicht wollen, ich muss mich nicht quälen. Wir können es so lassen, wie es ist. Was wählen Sie? Und das kann man in völliger Ruhe tun, kann man es? Man kann völlige Freiheit lassen, wenn man die Liebe Gottes hat. Wäre ich zu Gott gegangen in der Schwierigkeit und hätte gesagt, Herr, ich brauche deine Hilfe, hätte er gesagt, du weißt, was zu machen ist. 100% Freiheit. Und hätte ich gesagt, Amen, Herr, das ist sehr wunderbar. Und in dem Moment hätte ich von Gott genommen und mein Output wäre was gewesen? Liebe. Ich habe von dem Mann was genommen? Was ist rausgekommen aus mir? Geduld oder Ungeduld? War der Mann geduldig? Nein, seine Ungeduld hat mich angesteckt, weil ich von ihm genommen habe. War mir der Prozess bewusst? Sehr bewusst. Und ich bin so dankbar, dass er mir anschließend dann bewusst geworden ist. Und ich sagen konnte, meine Güte, Herr, ich danke dir, schick mir solche Patienten. Die Ungeduld, sein Geruch, seine Art, habe ich alles übernommen und habe es ausgepustet aus mir. Das, von wo man nimmt, so handelt man. Von einem Geduldigen übernimmt man Geduld. Von einem Gutriechenden übernimmt man. Versteht ihr das? Weil wir übernehmen es. Ihr müsst euch mal sehen in der Gesellschaft, wie ihr euch richtet nach dem anderen und nicht nach dem göttlichen Prinzip, sondern nach dem Umstand. Ich muss mich dem Umstand stellen, aber der Umstand sollte nicht bestimmen mein Handeln. Mein Handeln muss von Gottes Gesetz bestimmt sein, der Liebe. Ich nehme von ihm und sage, okay, das tue ich. Ich habe in diesem letzten Jahr verstanden, wie das Gesetz der 10 Gebote funktioniert. Und ich bin erst am Anfang, ich sage immer, ich kratze an der Oberfläche. Liebesbeziehungen. Im Bewusstsein können wir Liebe nur über Liebesbeziehungen zuführen. Deshalb hat Gott uns gegeben, dass wir eine Liebesbeziehung haben. Ich liebe jemanden, weil ich von ihm was brauche, was nehme. Und ich liebe jemanden, weil ich ihm was gebe. So, es gibt also nur zwei Gründe, weshalb ich etwas tue im Leben. Zu nehmen oder zu geben. Es gibt nur zwei Gründe, warum ich jemanden liebe. Entweder ich will was von ihm oder ich gebe ihm was. So, jetzt ist die Frage, wie viele Beziehungen brauche ich, damit ich gesund bin? Mindestens. Zwei. Ich brauche eine Beziehung, wo ich tanke, und ich brauche eine Beziehung, wo ich das Ziel habe, wo ich gebe. Also jeder Mensch braucht für seine Existenz zwei Beziehungen. Eine reicht nie aus, weil ich kann ja von einer nur nehmen oder geben. Oder kann ich das mit derselben Person? Kann ich von der Person, der ich gebe, auch was nehmen, und kann ich von der ich nehme auch was geben? Absolut, der Irrtum spricht. Weil wir im Irrtum, und das sieht man ganz deutlich, im Irrtum geben wir an die Person, woher wir nehmen. Aber das ist in der Natur ausgeschlossen und das ist im Geist ausgeschlossen. Und dass es ausgeschlossen ist, dass ich von jemandem nehme und gebe gleichzeitig oder gebe und nehme gleichzeitig, das beweist das Gesetz der 10 Gebote. Das Gesetz der 10 Gebote, sagt die Bibel, wurde uns gegeben, um den Irrtum des Geistes zu sehen. Und es hilft mir heute enorm, den Irrtum zu sehen. Ich habe in diesem letzten Jahr, ist mir bewusst geworden, dass das Gesetz Gottes auf 2 Tafeln geschrieben wurde. Und es ist mir bewusst geworden, warum es auf 2 Tafeln geschrieben wurde und nicht nur auf eine. Und es war nicht aus Platzgründen, sondern es war aus Funktionsgründen. Die eine Tafel ist Gegenteil von der anderen. Die eine Tafel ist eine inklusive, nein, eine exklusive. Ich war schon drüben. Okay? Das ist eine exklusive Tafel. Was heißt exklusiv auf Deutsch? Ausschließlich. Oder? Ausschließlich. So, wie viele Gebote haben wir auf der ersten Tafel? 4. Wie viele Götter gibt es? Einen. Wie viel können wir anbeten? Wie viele Namen können wir tragen? Wie viele Tage in der Woche der Ruhe gibt es? Einen. Das bedeutet exklusiv. Es gibt nur eine Quelle für das Nehmen. Und das ist Gott. Sagt mir, wie viel von euch könnt ihr Gott geben, wenn ihr ihn anbetet? Kann man Gott was geben, wenn man anbetet? Bitte? Gut. Geben wir ihm überhaupt etwas, wenn wir ihn anbeten, oder gehen wir zum Anbeten, um zu nehmen? Ich hoffe, dass wir verstanden haben, dass wenn wir zu Gott gehen, gehen wir, um rein zu nehmen. Gott hat die Anbetung nicht deshalb in sein Gebot verankert und gesagt, geh zu keinen anderen Göttern und bete niemand anderen an, damit er einen Knacks hat. sondern damit wir in der Lage sind, zu leben. Weil nirgendwo anders gibt es das, was wir brauchen für unseren Geist. Es gibt es nur in Gott. Deshalb stellt sich Gott in der Bibel nicht dar als jemand, der etwas fordert. In dem Sinne für sich bei der Anbetung. Sondern er sagt von sich, er ist das Wasser. Wozu braucht man Wasser? Zu nehmen oder um zu geben? Ich brauche es, um zu nehmen. Er sagt, ich bin das Brot. Wozu brauche ich Brot? Wie viel gebe ich dem Brot, wenn ich es esse? Nichts. Wir müssen das verstehen. An der Stelle, wo du nimmst, kannst du nichts geben. Menschen mit dem Irrtum dienen Gott und sind der Überzeugung, sie geben Gott etwas. Und wenn Gott an ihnen nicht zurückgibt, das, was sie erwarten, wie sind sie mit Gott? Enttäuscht. Ich kenne so viele, die von Gott enttäuscht sind. Da habe ich gesagt, naja, wenn du etwas von der Quelle erwartest, dass sie für dich tut, wenn du sie trinken sollst. Wir müssen verstehen, das Brot ist da, dass wir es essen. Jesus hat gesagt, wer mich isst, der wird leben in Ewigkeit. Wie viel haben von ihm gegessen? Von den 5000, die das zugehört haben? Keiner. Sie sind alle weggegangen. Sie haben gesagt, du schmeckst uns nicht gut. So, wir müssen das verstehen. Gott ist da, damit wir etwas von ihm nehmen. Ich habe eine Beziehung zu Gott, die ist nicht, dass ich ihm was gebe. Ich gehe zu Gott, weil ich ihn brauche. Welche Liebe?
Er ist der Vater.
Welche Liebe gebe ich ihm?
Meine Liebe gebe ich.
Wenn Gott die Liebe ist, wenn ich abhängig bin von Wasser, wie viel Wasser kann ich der Wasserquelle geben? Lasst uns das doch verstehen. Der Irrtum sagt, die Liebe ist mein Produkt. Dann ist es kein Kreislauf. Und das ist wiederum aufgrund unseres Betruges. Der Kreislauf ist so, ich nehme vom Vater, ich gebe an den Menschen, der Mensch, dem ich gebe, wen preist der Mensch? Der preist den Vater, sagt ja, die Menschen sollen eine gute Werke sehen und wen werden sie preisen? Euch? Den Vater. Das ist der Kreislauf, nicht so wie ich denke. Der Kreislauf ist ein indirekter. Ich nehme und ich gebe und dem ich gebe, der sagt, oh, das ist ja ein Christ, der gibt mir von Gott etwas, also lobe ich Gott für den, der da ist. Und so kommt der Lob Gottes zurück für das, was ich tue. Aber wir haben kein Verhältnis zu Gott, um ihm was zu geben. Genauso wenig wie ein Kind seiner Mutter etwas geben kann, wenn es noch ein Baby ist. Genauso wenig hat der Mensch, dass er Gott etwas gibt. Lasst uns das klar werden. Gott ist die Quelle. Sicherlich. Aus dem Irrtum oder aus der Wahrheit? Absolut. Können wir hineinschauen? Sagt sie es, um zu nehmen oder um zu geben? Genau. Und wir werden sehen, warum sie das sagt. Weil wir lieben unsere Eltern und wir lieben alle Menschen letztendlich durch den Irrtum immer nur um zu nehmen. Wir haben nämlich per Irrtum, ich gehe jetzt zur anderen Seite über, sonst sind wir hier noch lange. Dort heißt es, wie viele Menschen müssen wir lieben? Und es fängt interessanterweise an mit Ehre Vater und Mutter. Was ist Ehre Vater und Mutter? Geben oder nehmen? Ich hoffe, dass wir verstehen, dass es geben. Und dann haben wir 5 weitere Gebote. Das eine sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und du sollst nicht begehren. Ja, absolut. Ich soll ihnen was geben. Lassen Sie uns nicht streiten. In der Kindheit, bis der Mensch erwachsen wird, muss er nehmen. Aber schon ab 2 Jahre, ab 1 Jahr, kann die Mutter und der Vater anfangen, das Kind zu erziehen, dass sie von ihnen nicht mehr nehmen, sondern von Gott. Weil wenn sie an den Eltern bleiben, sie nehmen das automatisch, das Kind nimmt es automatisch, es nimmt nicht einmal bewusst wahr. Und die Erziehung des Kindes ist es, das Kind von der Mutter zu entwöhnen, hin von Gott zu nehmen, damit wenn die Mutter, wenn sie 15, 16 sind, die Kinder sagen, Mutter, ich liebe dich, aber ich habe dich nur noch lieb, weil ich die Liebe Gottes jetzt in meinem Herzen dir gebe, aber ich brauche dich nicht mehr. Von dir will ich nichts mehr nehmen, weil ich habe Gott zur Quelle meines Lebens. Du hast es mir ja so beigebracht. Dann sind die Mutter hier. Aber durch den Irrtum geben wir immer, um zu nehmen. Kindern schmeicheln, damit sie was bekommen. Alle Menschen tun das. So, lasst uns das klar machen. Dieses Gebot hier ist für die Erwachsenen gegeben. Ich kenne so viele meiner Patienten, die ihre Eltern nicht ehren können. Das heißt, sie können sie nicht, ihnen nichts geben. Sie verhalten ihnen die Liebe, weil sie denken, die Eltern haben sich nicht richtig zu ihnen verhalten. Die meisten Krankheiten kommen, weil der Mensch unfähig ist, seinen Vater und seine Mutter zu lieben, ob sie gut oder schlecht waren. Warum steht es hier bei der 2. Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht, dass der Nächste muss gut sein? Warum steht es dort nicht, der Nächste muss weiß oder schwarz sein? Der Nächste muss heilig sein, damit du ihn gern hast. Warum hat der Nächste keine Qualität? Warum muss der Nächste nichts leisten, damit du ihn liebst? Weil der Nächste unwichtig ist, wie er ist. Er ist nur wichtig, dass du ihn liebst mit göttlicher Liebe. Weil du ihn nicht brauchst, den Nächsten. Aber wenn ich den Nächsten brauche, um von ihm zu nehmen, dann kann ich ihm natürlich nicht geben. Wenn er nicht gut ist, muss ich ihn hassen. Aber dann nehme ich von ihm und ich merke es nicht. Ich sage euch, das Gesetz Gottes zu verstehen, ist mit diesem Irrtum, in dem wir sind, völlig unmöglich. Zu halten sowieso nicht. Wir müssen wissen, alle Beziehungen des Menschen sind gemacht, um abhängige Beziehungen zu sein oder unabhängige. Absolut unabhängige, weil ich habe die Menschen nur bekommen, um ihnen was zu geben. Und auf der Gebenseite sind wir nie abhängig, wem wir es geben, meine ich. Wir sind abhängig zu geben, aber nicht abhängig wem. Schauen Sie, ich habe das gelernt, ich war draußen im Oktober und habe Nüsse gesammelt. Der Herr hat mir noch Nüsse gegeben dieses Jahr, weil ich dachte, ich kriege keine mehr. Und sie lagen alle noch dort, als ich ging. Und ich habe mich wunderbar gefreut. Und dann habe ich gesagt, was kann ich lernen aus dieser ganzen Sache? Ihr wisst, ich lerne ständig, ich bin ein kleines Lernes. Und dann sage ich, und der Gedanke, der mir kam, war, von wie viel ist der Nussbaum abhängig, von wem seine Nüsse gegessen werden? Ist er? Es ist von niemandem abhängig, der seine Nüsse isst. Er hat sie gemacht für jeden, der vorbeikommt. Ob es ein Eichhörnchen ist, ob es der Rabe ist, wisst ihr, wie die Rabe Nüsse essen? Oder die Elster, die fliegen hoch und lassen sie runterfallen und pock, sie geht auf und sie fressen sie. Ich sammle die Nüsse. Ich habe ein, dort in der Gegend gibt es einen Nussbaum, der hat so dicke Nüsse. Und er ist dort versteckt, da im Wald, da sieht niemand. Und ich gehe dahin und dann sammle ich diese Nüsse. Dieses Jahr habe ich mal wieder Glück gehabt. Aber die Maus hat die größte Nuss angefressen. Ich habe gesagt, ja, du Maus, du bist nicht schlau. Du bist nicht dumm, die größte Nuss hast du genommen. Das sind so riesige Nüsse. Die haben natürlich eine große Schale. sind innen drin nicht ganz so groß, aber es sind super Nüsse. Und der Nussbaum hat gesagt nicht, oh, au, au, nein, nicht du, der andere, nein, der ist nicht für dich, das ist für... Nein, nein. Der Nussbaum sagt, ich gebe sie, weil ich sie ja genommen habe. Die Kraft, die ich habe, dass ich sie hergestellt habe, habe ich aus der Erde. Dort ist der Nussbaum abhängig, aber ist nicht abhängig von wer seine Nüsse isst. Und Gott hat mir eine Lektion gegeben für den Geist des Menschen. Deshalb müssen wir unseren Nächsten lieben als uns selbst. Ob er uns schlägt, ob er uns betrügt, ob er uns vergewaltigt, was auch immer tut, ich muss fähig sein, ihn zu lieben, weil er keine Quelle meiner Orientierung ist. Das ist die Wahrheit. Und dann wäre ich auch in meinem Körper gesund. Aber durch den Irrtum sind alle unsere Beziehungen Abhängigkeitsbeziehungen. Alles, was wir tun, tun wir, um zu nehmen. Diese Tafel des Gesetzes wird komplett nicht erfüllt. Komplett nicht erfüllt. Und mich hat Gott hier geprüft, als er mich bekehrte. Hier, wo ich die Ehe endgültig beenden wollte und brechen wollte. Hier kam und sagte, wenn du auf meine Gebote achten wirst, werde ich mich um deine Bedürfnisse kümmern. Und ich musste in der Ehe bleiben. Ich musste nicht. Aber dadurch, dass ich wählte, kam Gott in mein Herz und hat mir eine völlig neue Orientierung gegeben. Aber dadurch, dass ich entschied, nach diesem Gesetz zu handeln, entschied ich mich, von Gott zu nehmen. Und in dem Moment konnte er in mein Herz kommen und beginnen, den Irrtum zu zeigen und zu entfernen, Schritt für Schritt. Meine Lieben, wir sind alle blind geboren. Und der erste Schritt ist es, dass wir unsere Blindheit anerkennen. Dass wir sehen, wenn uns niemand hilft aus dem Irrtum heraus, bleiben wir für immer im Irrtum verloren, der Selbstzerstörung ausgesetzt. Deshalb muss Gott uns aus dem Irrtum entfernen, aber er kann es nicht tun, bevor ich nicht wähle, von wo ich nehme. Und dann kommt er in das Herz. Und das Kreuz von Golgatha hat einen Zweck. Es soll nicht das Gesetz kreuzigen. Es soll nicht Gott besänftigen. Es soll den Irrtum in meinem Leben herausholen, damit ich mit Gott versöhnt sein kann. Damit ich wieder von ihm nehmen kann, weil bis ich am Kreuz nicht sterbe, ist meine Frau meine Quelle. Und mein Kind und mein Nachbar und meine Mutter und mein Vater. Und ich drehe mich um die Menschen herum, ohne zu sehen, dass sie meine Nehmequelle sind. Ich denke, ich liebe die. Ich sage Ihnen eine Geschichte, die mir auch viel geholfen hat. Ein Patient, 73 Jahre, glaube ich, ist er, und er hat seit 6 Jahren eine starke Trigeminusneuralgie auf der linken Seite seines Gesichtes bekommen. Das ist starke, einschießende Schmerzen. Er konnte nicht mehr vor Schmerzen. Letztendlich hat man ihn operiert und ihm den Schädel aufgemacht, aber man hat es nicht geschafft. Der Schmerz ist geblieben und dann hat er eine Ärztin gefunden, die hat ihn mit 3 starken Mitteln betäubt. Und dann war der Nerv betäubt. Und nach 2 Monaten, nachdem der Nerv betäubt ist, bekommt der Mann Schwindel. Hat er sein Problem gelöst gehabt? Nein. Und er kommt dann zu mir mit dem Schwindel und ich sage, naja, sicher, der Schwindel ist jetzt das Ergebnis, dass es ein anderes Symptom für den Trigeminusneuralgie, weil das Problem seines Herzens ist gelöst oder nicht? Nicht gelöst. Und so frage ich nach seiner Geschichte und er hatte folgende Gewohnheit. Er sagt, seit Jahren, seine Mutter war 10 Jahre gestorben, sein Vater noch länger. Und er sagte, ich gehe jeden Sonntag, nachdem ich in der Kirche war, auf den Friedhof. Und ich spreche mit meiner Mutter und mit meinem Vater und erzähle denen, was ich so die ganze Woche gemacht habe und gebe denen so Bescheid. Und dann bitte ich sie noch, sie sollen ein gutes Wort für mich bei Gott eingeben. Und dann gehe ich nach Hause. Hätte der Mann je gedacht, dass das ihn krank macht? Warum geht er zum Friedhof? Zu nehmen oder zu geben? Sind wir uns einig? Er geht zum Friedhof aus der Sehnsucht nach Liebe, um zu nehmen. Sonst müssten wir nicht unbedingt zum Friedhof gehen. Und ich habe ihm das Gesetz gezeigt. Und ich habe ihn gefragt, schauen Sie, nach dem Gesetz, sind Sie ein Gesetzeshalter oder ein Gesetzesbrecher? Wo bricht er das Gesetz? Er hat jemand anders als Gott. Er geht zu seinen Eltern und die Eltern sind ihm näher wie Gott. Aber wie viel kann ich von toten Eltern nehmen? Da müssen uns die Nerven aus dem Kopf herausschießen. Da muss in unserem Leben etwas passieren. Aber ist es nicht versteckt? Ist es offensichtlich, dass es falsch ist, was wir tun? Nein. Aber es ist dennoch, als ich ihm dann sagte, schauen Sie, Sie kennen die 10 Gebote und die Katholiken kennen die 10 Gebote. Und er kennt sie auswendig. Und ich sage, schauen Sie, wir müssen verstehen, dass eine Quelle es nur gibt zum Nehmen. Gott muss näher sein wie deine Mama. Ja oder nein? Was ist uns näher? Prüft euch selbst, ihr werdet sehen, die Mama und der Papa und wer auch immer es ist. Vielleicht in unserem Geist, in unserem Verstand mögen wir sagen, Gott ist es. Aber wenn wir das Ding verlieren, werden wir sehen, wer am nächsten ist. Nur unser Geist kann nur von Gott nehmen. Das ist die schwerste Lektion zu lernen, glaubt es mir. Ich fragte den Mann, als er gesehen hat, was er tut, als er vor dem Gesetz stand, sagt er, das ist leicht oder schwer? Sagte, das ist sehr schwer. Weil er ist ja jetzt 72, er ist geübt, von seinen Eltern zu nehmen. Und da habe ich ihm gesagt, aber es gibt eine Lösung. Das Kreuz ist die Lösung, wo wir den Irrtum, wisst ihr, wie der Irrtum und die Wahrheit in unserem Leben sind? In der Realität, der Irrtum, wenn das jetzt, ich versuche es plastisch zu zeigen, weil ich nicht, wie ich es aufmalen soll, wenn das die Wahrheit ist, das ist das wahre Auge, ich muss nehmen, um zu geben. Dann hat die Lüge, die Wahrheit kann man nicht wegtun. Wisst ihr, wir funktionieren immer nach der Wahrheit. Ja, es ist nicht möglich, dass du nimmst, oder gibst, bevor du nimmst. Aber du siehst es nicht. Der Irrtum verdeckt die Wahrheit und zeigt dir was anderes. Deshalb ist das irrtümliche Auge sozusagen das Auge, das die Wahrheit verdeckt. Und bis der Irrtum nicht getötet wird, zumindest teilweise, sehe ich die Wahrheit nicht. Kann sie nicht sehen. Oder besser gesagt, ich kann sie nicht ausüben. Deshalb muss der Irrtum, deshalb gibt und hat Gott das Kreuz inventiert, als Mittel, um den Irrtum zu kreuzigen. Das Kreuz ist da, um etwas aus mir zu entfernen, das mich zerstört. Und was ist es? Und ich erkläre es einfach, ihr kennt es ja schon von den anderen. Irgendwann mal war ich da. Und das Kreuz wird für mich immer mehr der Mittelpunkt der Heilung. Weil nur am Kreuz bekomme ich eine Kraft, die mich fähig macht, das Gesetz zu halten, zu nehmen von der richtigen Quelle und zu geben an die richtige Stelle. Weil am Kreuz passieren zwei Dinge. Wenn ich Christus nehme, und ich erkläre das, der vor dem Kreuz lebte, er kam als Mensch auf diese Welt. Und auch wenn das jetzt ein bisschen hohe Theologie ist, nehmt es mir nicht übel. Christus kam als Mensch auf diese Welt. Wie viele Eltern hatte er? Er hatte Maria, von der hat er den halben Leib geerbt und den halben Geist. Und dann hat er wen noch als Vater gehabt? Gott. Was erbt er von Gott? Er erbt den halben Leib und den halben Geist. Ich will mich nicht hier ganz ausdehnen, aber der Leib Christi zur Hälfte war von Gott. Wisst ihr warum? Weil die Maria keinen Mann herstellen kann. Genetisch gesehen kann ein Mann nur von einem Mann gekommen. Das heißt, Maria hat kein Y-Gen, um aus einem Kind, das in ihr geboren wird, einen Mann herauszubringen. Christus war halb von seiner Herkunft her. Leib von Gott und Geist von Gott. Deshalb hat er zwei Naturen. Aber lasst uns darüber nicht diskutieren. Warum starb er? Er starb, um was zu töten? Den Irrtum oder die Wahrheit? Er starb am Kreuz und er erwachte und er stand auf. Wie viele Naturen hatte er, als er aufstand? Eine einzige, mit der ist er in den Himmel gegangen, hohe Priester, und kommt als König wieder. So, jetzt kommen wir zu mir. Ich als Mensch. Mit wie vielen Eltern habe ich? Zwei irdische Eltern, oder? Okay. So, wie viele Naturen habe ich? Eine. Das ist der Irrtum, der mir die Wahrheit verdeckt. Und jetzt komme ich zu Christus am Kreuz. Was passiert, wenn ich neu bekehrt werde? Was passiert in der Neugeburt? Ja, eine neue Schöpfung. Was ist die neue Schöpfung? Ich gehe hier in Christus über. Er übernimmt meine Vergangenheit, mein Leben. Und dafür bekomme ich was? Ich bekomme sein Leben und seine Vergangenheit. Ich bekomme Christus in mir. Und was bringt er mit sich? Was bringt er mit sich? Die neue Wahrheit, die göttliche Natur. Weil kein Mensch kann aus dieser Sache das Gesetz halten. Jeder muss das erstmal teilkreuzigen. Es muss erstmal getötet werden. Es muss ans Kreuz. Paulus sagt, der alte Mensch muss getötet werden, bevor der neue gebaut werden kann. Der Irrtum muss vom Auge weg, dass ich sehen kann die Wahrheit. So. Am Kreuz geschieht die Neugeburt, und die Neugeburt ist, es wird ein neues Leben in mich eingepflanzt. Ist das dann schon das Ende? Nein, natürlich. Das Leben geht dann weiter und Christus muss in mir wachsen, bis das die Wahrheit, bis Christus und ich eins geworden sind, bis seine Wahrheit völlig in mir ist und der Irrtum in mir nicht mehr existiert. Das heißt, er ist völlig abgedeckt, die Wahrheit ist völlig zum Ausdruck gekommen. Und dafür brauche ich Tag für Tag das Kreuz, bis ich eines Tages fertig bin und nicht mehr im Selbstbetrug bin. Das ist die Karriere eines gläubigen Menschen. Dafür bräuchte ich ein paar Stunden, das zu erklären. Aber ich möchte so viel sagen. Ohne eine Neugeburt kann niemand aufhören, von einem Menschen zu nehmen. Als Gott mich vor die Wahl stellte, hat er das hier in mir geschaffen. Als ich Ja sagte, dass ich nicht mich trennen würde von meiner Familie, da kam er in mein Herz. Und durch das Kreuz, durch mein Ja sagen, dass ich nicht mich trennen werde, hat er meine ganze Vergangenheit auf sich genommen. Sie hängt am Kreuz, sie gehört mir nicht mehr. Aber ich habe eine andere Vergangenheit, ich habe seine bekommen, die ist völlig rein und ohne Sünde. Das ist ein Geschenk Gottes. Dafür kann ich nichts tun. Daran kann ich nur glauben. Aber ich habe es erlebt. An dem Tag, wo ich Ja sagte, in der Sekunde, kam in mein Herz ein Friede, der mich bis heute nicht verlassen hat. Und er war so stark, er ist auch auf meine Kinder übergetreten. Sie waren, der Sohn mit 18 bekehrt sich zusammen mit mir, weil es war ein Erlebnis, das habe ich so noch nie gehabt. Alle meine Süchte, die ich hatte bis hierher, sind auf einen Schlag weg gewesen. Das Kreuz ist mächtig. Wenn Christus in unserem Herzen durch den Heiligen Geist kommt, fängt ein Werk in uns an, das uns zur Seligkeit führt. Aber bis dieses Werk nicht anfängt, kannst du dich anstrengen zu sein, das Beste, was du bist. Du wirst es nie schaffen. Du wirst immer an derselben Stelle fallen. Der Mensch muss verstehen, er braucht ein Leben von oben. Und mir wird jetzt bewusst, als der Nikodemus, der hohe Theologe, zu Jesus kommt und will mit ihm diskutieren. Und Jesus sagt ihm: Mein lieber Nikodemus, du brauchst eine einzige Sache. Was brauchst du? Du musst von neuem geboren werden. Du brauchst einen neuen Geist. Du brauchst eine neue Sicht der Dinge. Was ist Neugeburt? Ich sehe die Wahrheit, wie sie Realität ist, und ich kann Lüge und Wahrheit unterscheiden. Bis dahin bin ich ein Opfer meiner selbst, meines Selbstbetruges. Ab dem Kreuz fange ich an, Schritt für Schritt aus dem Selbstbetrug rauszukommen. Meine einzige Hoffnung ist mein Erlöser. Weil ich kann aus mir selbst es nicht tun. Aber ich habe ein gutes Vorbild in ihm. Wisst ihr, wir können sein Leben durchgehen. Wann hat er etwas von einem Menschen genommen? In all seinem Verhalten? Hat er jemals von Menschen etwas angenommen, Christus, als er auf Erden war? Hat er je sich nach einem Menschen orientiert in allem, was er getan hat? Er sagt: Ich kann aus mir selbst wie viel tun? Als Mensch oder als Gott? Als Mensch kannst du aus dir selbst nichts tun. Und Jesus sagte: Alles, was ich tue, das tue ich von wem? Von meinem Vater. Wie ich ihn sehe, dass er redet, so rede ich. Wie ich ihn sehe, dass er handelt, so handle ich. Der Philippus sagt ihm: Zeige uns den Vater. Und Jesus sagt: Philippus, erkennst du denn nicht, dass ich und der Vater eins sind? Was war der Output von Christus? Wer war es, der da draußen war? Wen sahen sie, als er handelte? Den Vater. Er sagte: Glaubt mir doch mindestens um der Werke willen. Was sind die Werke willen? Das ist der Output. Das, was wir tun, beweist, woher wir nehmen. Deshalb werden wir gerichtet nach unseren Werken. Unsere Werke zeigen ganz genau: Lebst du aus dir oder lebst du aus Gott? Und was sollen die Werke eines Christens offenbaren? So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch euch untereinander lieben. Das ist, Christus ist unser perfektes Vorbild und unser Leben. Er hat es uns vorgemacht. Er ging ans Kreuz und er hat nie versucht, Ehre von Menschen zu nehmen. Er hat gesagt den Pharisäern und Schriftgelehrten: Ihr nehmt Ehre von Menschen, ihr könnt Gott nicht dienen, die ihr Ehre von Menschen nimmt. Wenn wir uns nach Menschen orientieren, sind wir im Irrtum. Wir müssen Gott als Quelle haben, alleine. Dann wird aus uns die Liebe Gottes hinausscheinen und wir werden fähig sein, das zu tun, was richtig ist. Und als Nebenprodukt werden wir einen gesunden Körper haben. Und wir werden freie Wesen sein. Weil wir sind gemacht worden, als Geschöpfe Gottes von ihm zu nehmen und aller unserer Umwelt zu geben und zu dienen. Wir tun es nie aus uns. Jesus hat sich nie beklagt, dass jemand ihn nicht gelobt hat für das, was er tat. Er hat sich nie, hat nie gesagt, ah, da geht mir was verloren. Nein, nein. Er hat alles aus seinem Vater getan und war damit von wie vielen Jüngern abhängig? Von keinem. Meine Lieben, ich wünsche mir die Freiheit in meinem Herzen. Und ich meine es ernst. Ich wünsche mir die Fähigkeit zu stehen auf meinen eigenen Füßen, weil wir müssen auf unseren eigenen Füßen stehen. Aber nicht aus mir lebend, sondern aus Gott. Deshalb habe ich ja das Ziel, und ihr kennt ja mein Ziel, oder? Ich habe es noch ein bisschen verfeinert in Ausdruckweise. Ich möchte ja der liebste Mensch werden, den Gott auf Erden hat. Aber ich habe noch hinzugefügt, ich möchte der Freundlichste werden. Ich möchte auch der Geduldigste werden. Der Sanftmütigste. Der demütigste Mensch. Und ich habe mir ein Vorbild genommen. Ich habe 1. Korinther 13 genommen und habe überall dort, wo Liebe steht, habe ich Horst hineingesetzt. Das ist mein Ziel. Horst ist freundlich. Zu wem muss Horst freundlich sein? Zu den Stinkigen. Zu den Unfreundlichen. Wisst ihr, Freundlichkeit ist zu geben, denen, die freundlich sind, eine Leistung? Nein, zeig nicht, dass Gott in dir ist. Aber wenn du freundlich sein kannst und geduldig, Horst sucht nicht das Seine. Horst rechnet das Böse nicht zu. Horst bläht sich nicht auf. Das Allerbeste ist, Horst erträgt alles. Horst duldet alles. Horst glaubt alles. Horst hofft alles. Und das Letzte ist, Horst hört niemals auf. Wisst ihr, was uns in den Himmel bringt? Wisst ihr, was uns ewiges Leben garantiert? Es ist das Ausleben der Liebe Gottes. Weil niemand kann sie ausleben, ohne Christus in seinem Herzen zu haben. Das ist null Chance für keinen Menschen. Dennoch muss Horst der Freundliche sein. Christus in mir und ich mit ihm zusammen müssen das hervorheben. Weil Christus wird mich nicht und sagen, hier, Horst, sei freundlich. Christus wird da sein und mir die Kraft geben, wenn ich sage, okay, Herr, du warst freundlich, hilf mir. Und dann plötzlich kann ich freundlich sein. Weil die Kraft Gottes ich nutze in meinem Leben, weil ich nehme nicht von einem Menschen, ich nehme von Gott. Der Unfreundliche bestimmt mich nicht in meinem Handeln, sondern Gott ist mein Vorbild und die Quelle meines Tuns. So, ihr Lieben, wer will dich 1. Korinther 13 an die Tafel oder ausdrucken und Liebe mit seinem Namen ersetzen? Ein junger Mann, wo ich das mal gepredigt hatte, kam zu mir und sagte, ich werde mir das ins Schlafzimmer hängen, aber ich werde überall Horst hineinschreiben. Geht nicht nach Hause und schreibt Horst oder den Ehemann, weil das ist leichter, wisst ihr? Mein Ehemann soll freundlich sein und gütig und nie das Seine suchen. Da sind wir Weltmeister. Tut nicht diesen Fehler. Geht nach Hause und schreibt euch das an die Tafel. Irgendwo, wo ihr es jeden Tag seht, dass ihr sagt, meine Güte, habe ich noch viel bis dahin. Ich muss noch mehr zu Gott gehen und fähig sein. Und das ist der Sieg, unser Glaube, der die Welt überwunden hat. So, wie viel wollt ihr mit mir gehen auf dem Weg? der Liebe Gottes. Gott sei Dank, lasst uns ihn gehen bis zum Ende. Danke fürs Zuhören.